Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 15. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine – Die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Der Ukraine ist es ja nun offenbar gelungen, eine große Luftabwehrstellung auf der Krim zu zerstören. Und auch zuvor hat es ja schon Angriffe und Kommandoaktionen in der Region gegeben. Zeigt sich da, dass es inzwischen das Hauptziel der Ukrainer ist, den Russen die Besatzung der Krim so schwer wie eben möglich zu machen?
Ich glaube, das war schon lange eigentlich das Ziel, oder ich will es so rum sagen, es war eigentlich frühzeitig im Gespräch, dass die Krim der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte wird. Also erstens, weil es so weit weg ist, weil die Krim deswegen nicht als erstes zurückerobert werden kann. Das ist sozusagen die militär-operativ- oder strategische Dimension. Das andere ist halt, dass der Symbolgehalt der Krim halt so groß ist, sowohl mit Blick auf die Besetzung der Krim schon seit 2014, wo dann ja so Fake-Argumente kommen wie, ja, die wollten das ja und eigentlich gehört das zu Russland, ne? Bis hin in Fragen, die tief in die Geschichte der gesamten Region reinreichen, die ja immer wieder dann hervorgeholt wird, wenn es um die Frage geht, was ist russisch, was ist ukrainisch und so weiter und so fort. Also von daher, darum dreht sich letztendlich auf unterschiedlichsten Dimensionen ganz, ganz viel, was die Krim ist und natürlich eben damit auch die Frage des Preises, den ein Verlust der Krim für Moskau bedeuten würde.
Nun ist ja die Integration der Krim in die Russische Föderation der größte Erfolg, den Putin vorzuweisen hat und mit viel Prestige verbunden und die größte Trophäe und das ist sein Erfolg. Ist es auch so, dass die Ukrainer mit den Versuchen, die Besetzung der Krim unmöglich zu machen, auch auf eine innenpolitische Veränderung in Russland zielen, dass sie letztlich wollen, dass Putin darüber stürzt, dass sie ihm dieses Ding entreißen?
Nee, ich glaube, das ist ein willkommener Kollateraleffekt, aber dass das jetzt das Hauptziel ist, das würde ich nicht meinen. Ich glaube, drehen wir es mal um. Ich glaube, die Ukraine wäre auch zufrieden, wenn sie die Krim zurückbekommen würde und Putin bliebe da. Weil man weiß ja auch nicht, was nach Putin kommt. Ne? Also diese Moment der Instabilität, den man vielleicht bereit ist, in Kauf zu nehmen, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Teilen des Westens, dass man sagt, okay, dann ist da eben nicht ein Regime-Change, sondern eben halt tatsächlich nur ein Wechsel an der Spitze, was aber nicht bedeutet, dass dieses Gewaltsystem nicht einen neuen Gewaltführer hervorbringen wird. Ich glaube, das kann man soweit nicht sagen. Das wäre, glaube ich, eine Überspitzung, denn die militärischen Aktionen zielen ja eben nicht nur auf die Krim, sondern zielen ja erstmal darauf, sozusagen dann letztendlich auch noch Gelände zurückzugewinnen. Also nicht nur auf der Krim. Also so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen.
Aber es ist doch irgendwie offenkundig, dass eine Einigung, wie auch immer sie aussieht, die letztlich zum Abzug der russischen Soldaten von der Krim führt, nicht von Putin unterschrieben werden wird. Das ist doch das Letzte, dem er zustimmen kann. Das heißt doch, er hat doch sein politisches Schicksal praktisch damit verknüpft, dass die Krim russisch bleibt.
Also da schalten wir jetzt ja schon mal eine Vorannahme vor, dass er nicht in der Lage ist, zu Hause zu kommunizieren, dass es ein Erfolg ist, so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und man die Krim abgibt. Also ich glaube, ich habe das so verstanden, aber vielleicht bin ich auch der Einzige, dass das, was Zelensky gesagt hat, ist, es ist auch eine Option, dass die Krim nicht durch die Ukraine militärisch besetzt wird, aber Russland die Krim militärisch wiederhergibt, so, und alles andere ist up to negotiations. So rum würde ich das, glaube ich, mal sehen. Aber warum wir jetzt von vornherein sagen würden, nein, das kann sowieso nie gelingen, damit machen wir ja sozusagen das Verhandeln umso schwieriger um die ganze Geschichte. Ich glaube, da muss man erstmal offen drauf zugehen. Die Frage ist doch letztendlich nicht, wie stimmt die Bevölkerung darüber ab? Das ist ja immer noch so eine Idee, Putin braucht den Rückhalt in der Bevölkerung. Die Frage ist doch nur, ist ein Verlust der Krim in dem Kreis der Menschen, die Putin an der Macht halten, verdaubar mit Blick auf die Verluste, die sie deswegen hinnehmen müssen? Oder ist es nicht verdaubar? Muss er deswegen gehen? Die Bevölkerung setzt ihn ja nicht ab. Das ist, glaube ich, nicht das Ding. Sondern das ist tatsächlich eher die Frage, ob ihn der Machtkreis dann am Leben lässt oder ihn dann einfach sozusagen biologisch ablöst.
Wobei Sie ja schon mitgegangen sind in der ersten Annahme, auch was Zelensky irgendwie angedeutet hat, dass eine Veränderung auf der Krim wahrscheinlich nicht dadurch zustande kommt, dass dort die ukrainische Infanterie irgendwie über die Brücke kommt, sondern dass es irgendwie eine Entwicklung gibt, die es einfach, die den Nachschub, die Logistik, die Versorgung, die Luftabwehr, die alles unmöglich macht, was das russische Militär braucht, um dort zu bleiben. Als entscheidend dafür gelten ja diese weitreichenden Marschflugkörper, über die wir seit Wochen diskutieren. Jetzt sind nächste Woche in New York mutmaßlich Herr Scholz, Joe Biden und Zelensky zusammen. Würden Sie erwarten, dass es da eine Entscheidung über diese Waffensysteme gibt?
Ja, ich würde das zweiteilen, die Antwort. Nämlich nochmal zurückkommen auf das, was Sie jetzt am Anfang gesagt haben, mit mitgehen und so. Ich glaube, die Krim muss nicht militärisch besetzt werden, sie kann militärisch besetzt werden. Ich glaube, das Einzige, was Zelensky gezeigt hat, ist, dass es eine Alternative dazu gibt und dass eine Frage der Verhandlung, gehört ja mal zwei dazu, wenn Moskau mit dabei ist, früher anfangen kann. Ansonsten bedeutet es in der Konsequenz, okay, dann dauert der Krieg eben länger. Aber auch das haben Sie ja gesagt, die Ukraine ist zu dem Zeitpunkt, zu dem ukrainische Verbände am Asowschen Meer angekommen sind, lassen wir es mal dabei, wie nah sie rankommen müssen, ist die andere Frage, ist die Krim militärisch wahrscheinlich so gut wie gar nicht mehr oder unter extremen Verlusten zu verteidigen, was auch nicht bedeutet, dass Moskau das nicht bereit ist zu tun. Da sehen wir jetzt ja, dass man bereit ist, diese Menschen sinnlos zu opfern. Kein Thema. So, klar, und jetzt kommen natürlich die Raketen, die dafür ein wesentlicher Schlüssel sind. Auch, jetzt muss man das sozusagen mitdenken, aus einer planerischen Sicht, sobald die Raketen da sind oder noch mehr davon da sind, steigt natürlich der Druck auf Moskau militärplanerisch, dass man sagen muss, okay, wir können ja eigentlich gerade gar nichts mehr sichern und die kriegen auf einmal einen Nachschub von diesen Raketen. Was ist denn jetzt eigentlich die richtige politische Option? Das heißt, wenn Deutschland liefern würde oder die USA liefern würden, dann verändert man damit ja die Kalkulationen auf russischer Seite. Darum geht's ja auch. Es geht ja nicht darum, dass man die einsetzen muss, sondern immer erst nochmal um die Option, die man dem anderen lässt, zu überlegen, oh shit, ist es jetzt überhaupt noch sinnvoll, weiter zu kämpfen? Oder nicht? Und jetzt zum dritten Teil. Ja, genau, das kann das sein, dass man sich Hollywood-mäßig drei Männer in einem Raum sich tief in die Augen sehen und vielleicht man auch den einen oder anderen nochmal an die Hand nehmen muss und sagen muss, es ist nicht so schlimm. Ja, du kannst den Ukrainern schon vertrauen. Also Berlin muss da keine Sorgen haben. Dafür braucht es aber dann tatsächlich auch, das hat Berlin ja wieder so hingekriegt, den Zug der Amerikaner, die sagen, okay, wir machen das jetzt. Und wir liefern eben auch die langreichweitigen Raketen. Und ich glaube, das Interessante dabei ist eben tatsächlich die einseitige Abhängigkeit, nämlich die Amerikaner entscheiden das für sich und damit auch für uns. Es ist aber nicht so, dass wenn Deutschland liefern würde, die Amerikaner liefern würde. Na, also von daher haben wir eine einseitige Abhängigkeit geschaffen. Gratulation dazu, wie man sich politisch sozusagen alle Handlungsoptionen hier nicht offen gelassen hat. Aber für Zelensky ist es, glaube ich, total Banane, wie rum es ist. Er weiß, dass er das braucht, um eben das Kalkül auf der einen Seite zu verändern. Aber auch wenn das Kalkül nicht hilft, um Moskau wach zu rütteln, auch die militärische Option, die hinter den Waffen steht, weiterhin nutzen zu können und damit auch klar machen zu können, es wird kein Nachlassen geben, nicht nur in der Intention, sondern in dem die Krim militärisch unhaltbar zu machen. Das ist auch das, was wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben mit den kleinen Kommandoaktionen, die erstmal nur Nadelstiche sind, deren Signal aber ganz klar ist, wir drängen auf die Krim. Es ist eine Frage der Zeit, es ist nicht kein Ob, sondern Wann.
Wir sehen ja gleichzeitig, Sie haben das angesprochen, dass ganz viel davon abhängt, was die Amerikaner entscheiden. Und in Amerika ist mittlerweile alles geprägt oder zumindest beeinflusst vom aufziehenden Wahlkampf. Und Joe Biden muss um seine Militärhilfen kämpfen, dass er sie durch den Kongress kriegt. Was gleichzeitig bedeutet, dass er irgendwie zeigen muss, dass der ganze Aufwand auch was nutzt. Und das führt zu einer geradezu tragischen Situation, nämlich dass es für die Ukrainer schnell vorangehen muss, damit sie mehr Hilfe bekommen. Aber die Hilfe, die sie brauchen, damit es schnell vorangeht, die kriegen sie halt erst, wenn es geklappt hat.
ja, ein klassisches Dilemma, das man da quasi politisch geschaffen hat, ne? Also man kann es auch tragisch nennen, dem man einfach nicht entgehen kann, weil man die Gesetze der Innenpolitik und der innenpolitischen Dynamik in Washington nicht steuern kann. Man kann den Wahlkampf nicht sozusagen neutralisieren und ein Bündnis für die Ukraine über die Parteigrenzen hinweg schmieden. Selbst wenn es immer noch viele Republikaner gibt, die das Ganze unterstützen, es geht gar nicht so sehr um Trump, sondern es geht ja darum, dass jeder republikanische Entscheidungsträger sich überlegen muss, okay, will ich auf der Gewinnerseite sein, will ich eine Möglichkeit haben, weiter zu regieren, egal mit wem, wer hier der Chef ist, oder will ich das nicht? Und das ist letztendlich dann die Logik auch von Demokratie, dass dann natürlich Macht im Kleinen bröckelt, und wenn viel kleine Macht bröckelt, dann bröckelt irgendwann auch die Macht im Großen und damit auch die Möglichkeit, dass das für die Ukraine eine negative Konsequenz hat. Wie viel Biden an Spielraum jetzt nach oben noch hat, dass er Sachen per Dekret durchdrückt, das weiß ich nicht. Das müsste man sich angucken. Ist jetzt eine Sache, die mir gerade einfällt, dass es natürlich solche Geschichten möglicherweise auch gegeben hat. Aber ob die rechtliche Grundlage dafür da ist, weiß ich nicht. Klar ist aber, dass Biden, so würde ich es interpretieren, frühzeitig bereit gewesen ist, sich für die Ukraine unter den Bus zu schmeißen, auch wenn das jetzt sozusagen kein Hasardeurenstück ist, ne? Also ich glaube, er tut das sehr wohl dosiert, ne? Aber er ist, glaube ich, in der Konsequenz bereit zu sagen, nee, das ist richtig gewesen, was wir hier gemacht haben. Und dass er sich in dem Zusammenhang natürlich auch bereit ist, letztendlich für Deutschland unter den Bus zu werfen, ne? Ich meine, wir haben dem amerikanischen Präsidenten Schwäche zugefügt durch diese ganze Panzergeschichte, die wir gemacht haben, dass wir die Amerikaner erpresst haben. Das hängt uns nach. Das wird uns vorgehalten und das wird Joe Biden vorgehalten, dass wir uns da, dass sie im Grunde genommen Deutschland den amerikanischen Präsidenten am Nasenregen durch die Arena geführt hat.
Was Sie da gerade deutlich gemacht haben, ist ja auch, dass im Grunde auch die Bewertung der militärischen Ereignisse irgendwie nicht zu trennen ist von dem, was politisch passiert und was politisch intendiert ist und dem, was die Unterstützer der Ukraine wollen. Und die wollen, die sagen, jetzt kann es auch mal langsam genug sein. Und jetzt sehen wir, dass es irgendwie noch 4 oder 6 oder vielleicht 7 Wochen gibt, wo man in größerem Maßstab Krieg führen kann. Aber gleichzeitig werden ja die politischen Entscheidungen nicht verlangsamt, wenn der Winter kommt. Müssen die Ukrainer jetzt dafür sorgen, dass es innerhalb von 6 Wochen wirklich für jeden erkennbar ist, dass es vorangeht?
Nee, ich glaube, das ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. Ich glaube, man muss sowas immer nicht in binären Optionen, das eine oder das andere, denken, sondern eher in so einer Reglerfunktion. Dass sie können es höher drehen oder sie können es runterdrehen. Das hatten wir auch schon öfter, dass es letztendlich darum geht, wenn man das Tempo erhöht oder die Intensität erhöht, dass man dabei ein größeres Risiko eingeht oder den Verbrauch von Munition steigert. Und, ne, also die Frage ist, macht die Ukraine gerade optimales Tempo? Oder hat sie das optimale Maß gefunden zwischen Tempo und Risiko, oder ist noch Spiel drin im Grunde genommen? Ich glaube, das ist die viel bessere Frage, denn dass jetzt die Ukraine ihrerseits anfängt, da auf Himmelfahrtkommando zu setzen, ist ja vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eben der Krieg am Ende dieses Jahres nicht vorbei ist, weil das Kalenderjahr abgelaufen ist, ja auch Wahnsinn. Die müssen ja genauso in der Lage sein, das, was sie erobert haben, dauerhaft zu sichern, weil sonst ist es nicht erobert. Sonst war auch dann, sind es auch die Menschenleben, die man dafür eingesetzt hat, im Grunde genommen verschwendet gewesen. Und auch das ist dann ja sozusagen in der innenpolitischen Dimension der Ukraine wiederum eine Sache, wo man sagen muss, sorry, aber dafür hast du keine Legitimität möglicherweise. Auch das muss man ja sehen. Also zu glauben, dass Zelensky Dinge alleine entscheidet, das ist ja eben nicht der Fall, sondern er muss ja auch sehen, dass er sowohl in seinem politischen Umfeld als auch mit Blick auf seine Bevölkerung die Unterstützung für diesen Überlebenskampf hat, bei dem jeden Tag Hunderte von Menschen sterben.
Sie haben eben von dem optimalen Maß gesprochen, von dem optimalen Tempo, was die Ukraine geht. Würden Sie zustimmen, dass das nicht nur ein militärisch zu bestimmendes Tempo ist, sondern dass es da halt auch ganz elementar um Politik geht?
In der Abstraktheit kann ich dem zustimmen. Die Frage ist, in welche Richtung Sie wollen. Also wo sehen Sie das oder wo würden Sie das konkret festhalten?
Dass ich sage, mit Blick auf den US-Kongress, um dort die richtigen Entscheidungen zu triggern, die wir schnell brauchen, müssen wir jetzt irgendwie auch über das, was wir selbst als militärisch angemessen hinaus ansehen, Aktivität zeigen, Kommandoaktionen gegen Bohrinseln machen, was auch immer.
Das ist schwer zu sagen, ob das eine, ich würde es mal so rum sagen, die Ukraine wird die militärischen Aktionen machen, die sich ihr bieten, ne? Denn man muss ja umgekehrt auch nochmal reingehen und überlegen, was passiert denn, wenn so eine Kommandoaktion schief geht? Wenn die Russen die Übernahme der Bohrinsel erfolgreich und medienwirksam abgewehrt hätten und dabei 20 Kommandosoldaten getötet hätten der Ukraine. Oder aber der Angriff mit 8 Scalp-Marschflugkörpern auf die beiden Schiffe diese Woche keinen Erfolg gehabt hätte. Dann hätte man 8 Raketen verschossen, aber null Resultat dabei. Das heißt, wenn man das zu Ende denkt, muss man ja sagen, sorry, das bringt ja nun auch wirklich nichts. Ne? Also ich glaube, so weit denkt man schon in der Ukraine, dass man sagt, okay, wenn wir die Möglichkeit haben, dann machen wir das schon, weil wir wissen, dass der mediale Erfolg unheimlich wichtig ist. Das ist auch nichts, was erst durch den US-Wahlkampf hochgekommen ist, wenn wir doch jetzt nochmal zurückspulen ins letzte Jahr, weil die Ukraine brillant in der Medienarbeit, was die Darstellung der Aktivitäten und der Erfolge oder wie auch immer man das sozusagen nennt, der Aktivitäten, die dann als Erfolge dargestellt werden, auf dem Schlachtfeld angeht. Die ganzen Videos, die damals ja ein Teil der Stimmung gewesen sind, das We Can. Und darum, glaube ich, geht es jetzt schon auch nochmal, aber eben nicht insofern, als dass man das Risiko überdreht und das ganze Ding nachher einem aber richtig bitterböse auf die Füße fällt. Denn ich glaube, wenn eine Aktion schief geht, ist der Rückschlag übermäßig groß, weil da natürlich bei uns wieder alle Klappen aufgehen und die längst totgesagten Intellektuellen aus ihren Särgen treten und sagen, haben wir es euch nicht gesagt, jetzt muss verhandelt werden. Und dann können sie alle Briefe der letzten anderthalb Jahre wieder rausholen und die Argumente nochmal nachlesen.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei stand.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.
Bis Dienstag.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.